was ich auch noch wichtig finde, da nochmal anzuknüpfen, ist eben diese Menschlichkeit nicht vermissen zu lassen. Also man ist nicht nur die Diagnose, man ist nicht nur die Krankheit, man ist so viel mehr.
Persönliche Geschichten,
Entfremdung,
Identität,
Diversität,
Gesellschaft
und Tabus.
Sprich dich aus.
Wir geben deiner Stimme ein Mikro.
Willkommen bei
Lass reden mit Elli
und Ari.
Yo, Elli, wir sind wieder back mit einer
Yes,
neuen Episode Lass reden.
Yes, wir sind wieder back in the game, back wieder am Hosten hier. Ich hab's voll vermisst, war wieder etwas länger her, aber jetzt sind wir wieder mit voller Power zurück.
Auf jeden Fall. Und wir starten gleich durch mit einer Monsterfolge diesmal. Legit eine Monsterfolge, denn nicht ohne Grund ist diese Folge vielleicht eine unserer längeren Folgen, denn wir sprechen gleich mit drei wundervollen Persönlichkeiten, nämlich mit Sabrina, Farina und Chris.
Tatsächlich und hatten wir noch nie drei Leute in einer Folge gehabt, ne?
Total, es hat sich ein bisschen angefühlt wie so eine Konferenz.
Ja, leider Gottes konnte ich bei dieser Folge diesmal nicht dabei sein, aus gesundheitlichen Gründen. Aber das schreckt uns ja nicht ab, diese Folge trotzdem zu releasen. Ich habe mir auf jeden Fall schon die Folge angehört und es ist absolut heftig. Also da werden sehr viele Themen angesprochen, die leider nicht so oft erwähnt werden.
Ganz genau. Es war richtig ein sehr, sehr tiefgründiges Gespräch. Es ging richtig in die Tiefe. Und zwar vor allem, weil wir diesmal drei Persönlichkeiten hatten, die mit einer Krankheit leben. Und zwar MS, Multiple Sklerose. Unter anderem ist sie auch besser bekannt als die Krankheit der 1000 Gesichter. Wieso diese Krankheit so genannt wird, bezeichnet wird und um was es sich dabei handelt, darüber haben wir gesprochen mit drei Menschen, die davon betroffen sind und haben aber auch unter anderem über Awareness, Ableismus, wie es ist, mit der Krankheit zu leben, Self- und Healthcare, Toxic Positivity und der Umgang mit sich selbst. Freut euch auf eine tiefgründige Episode diesmal mit Sabrina.
Eine längere Folge auf jeden Fall.
Genau, eine längere Folge auf jeden Fall, aber dafür in die Tiefe mit Sabrina, Farina und Chris. Ich freue mich total, dass wir euch dabei haben. Wir haben nämlich heute Farina, Sabrina und Chris bei uns. Möchtet ihr euch mal eben ganz kurz vorstellen, wer ihr seid, von wo ihr gerade zugeschaltet seid und warum ihr bei Lass reden dabei seid?
Ja, ich bin Farina, bin 35 Jahre alt, bin zugeschaltet aus der Nähe von Kassel und bin quasi durch Sabrina an den Podcast gekommen und möchte gerne hier meinen Senf dazugeben und ein bisschen was dazu beitragen, dass ein bisschen über MS aufgeklärt wird, gesprochen wird.
Sehr schön, dass du dabei bist, Farina.
Ja, hi, ich bin Sabrina und bin jetzt seit kurzem 30 und bin gerade aus Freiburg zugeschaltet und Arin und ich kennen uns ja schon eine Weile. MS habe ich seit 2016, also habe jetzt gerade 6-jähriges Jubiläum von einer Weile und ja, finde es halt sehr wichtig, dazu beizutragen, irgendwie ein paar Klischees aus der Welt zu räumen, die so mit MS in Verbindung stehen. Und so Bilder ein bisschen anders zu prägen, als sie vielleicht bisher geprägt wurden.
Sehr schön. Und dann haben wir noch Chris am Start.
Ja, hallo, ich bin der Chris. Und wie man hört, komme ich aus dem schönen Österreich. So, um genauer zu sein, inneres Salzkammer, gut sagt man bei uns, so inmitten von Bergen, Seen. Wie man schon hören kann, beruflich bin ich Touristiker. Darum immer fest an Werbung machen. Dank Sabrina bin ich auf euch aufmerksam gemacht worden und sie hat uns quasi connected. Und nachdem ja Sabrina und auch Farina sehr viel zum Thema Awareness auf Instagram beitragen, möchte ich natürlich auch gern auch da dabei sein und ein bisschen einen Beitrag dazu leisten für eventuelle Missverständnisse oder sonstiges zur Krankheit MS beizutragen. Ich selbst habe die Erkrankung seit März, April 2018, also das ist jetzt auch schon wieder 4 Jahre her. Die 4 Jahre sind wie im Flug vergangen und freut mich, wenn ich da ein bisschen so meine Geschichte dazu erzählen darf.
Sehr schön, wir freuen uns total, euch alle dabei zu haben und an dieser Stelle auf jeden Fall auch ein großes Dankeschön dafür, dass ihr darüber sprechen wollt und auch über ja eine Bildungslücke vielleicht auch sichtbar machen wollt und hinweisen wollt. Da ich denke oder davon der Überzeugung bin, dass viele, viele Menschen entweder sehr wenig darüber wissen oder wenn sie nicht selbst davon betroffen sind oder im Umkreis Betroffene kennen, sehr wenig damit in Kontakt gekommen sind. Oder wenn sie damit in Kontakt gekommen sind, eben mit sehr viel Klischee-Denken konfrontiert sind und nicht so genau wissen, was eigentlich dahinter steckt oder beziehungsweise inwiefern die Menschen, die betroffenen Menschen davon tatsächlich betroffen sind, auch in ihrem Alltag. Ich würde mal jetzt einfach so salopp ein paar Fragen stellen, die vielleicht irgendwie komisch klingen, aber die genau mit diesem Klischee-Denken vielleicht über rund um die Krankheit MS vielleicht rumkursieren. Nämlich einmal, ist MS ansteckend?
Nein. Nein, ist es nicht.
Noch nicht, oder?
Okay. Arbeiten noch dran, ja.
Und wie, also wer erkrankt denn an MS?
Die Altersklasse, in der es hauptsächlich diagnostiziert wird, ist zwischen 20 und 40. Und ich glaube, die Aufteilung zwischen Menschen männlichen und weiblichen Geschlechts ist ein Drittel eher männlich, 2 Drittel weiblich. Mhm. Aber es gibt immer, also es gibt Menschen, die durchaus früher diagnostiziert werden und auch Menschen, die später diagnostiziert werden. Also teilweise auch schon mit 13, 14.
Krass, schon
oder
so.
Oder sogar noch früher. Ich kenne auch jemanden, der mit 8 schon, glaube ich, diagnostiziert wurde, als Kind.
Wow.
Ja.
Mit 8 schon.
Mhm.
Krass.
Muss auch
okay, dann möchten wir mal aber trotzdem mehr in die Tiefe gehen. Was ist denn, also wofür steht MS überhaupt?
Multiple Sklerose, eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, also betrifft quasi das Gehirn und das Rückenmark, wo sich dann, ja, wie soll man das genau erklären, Läsionen bilden können, also Entzündungen, die eben dann gewisse Auswirkungen auf den Körper haben, sprich wie Sensibilitätsstörungen oder Gangunsicherheit, alles Mögliche, was eben das zentrale Nervensystem betrifft.
Das heißt, die Ausprägung der Krankheit kann ziemlich unterschiedlich auch ausfallen, richtig?
Also die momentan gängige Theorie ist, dass das Immunsystem quasi anfängt, den eigenen Körper anzugreifen. Aber Theorie heißt, es ist nicht zu 100% sicher, dass so ist, aber damit wird momentan gearbeitet. Und das Immunsystem fängt dann eben an, wie Farina schon beschrieben hat, die Myelinschicht der Nerven anzugreifen. Kann man sich vorstellen, wie bei so einem Stromkabel die Isolierung außenrum. Und wenn die beschädigt ist, funktioniert halt die Nervübertragung nicht richtig. Ja, das heißt, die Impulse werden nicht mehr richtig durch die Nerven geleitet, wie das auch bei einem Stromkabel wäre. Und das Ganze führt dann eben zu Entzündungen im Hirn oder Sehnerv, Rückenmark, je nachdem. Und diese Entzündungen drücken halt auch auf das gesamte Gewebe drumherum. Das heißt, es ist nicht nur jetzt dieser eine beschädigte Nerv das Problem, sondern auch, dass es halt auf anderes Gewebe im Hirn zum Beispiel drückt. Und deshalb sind auch Symptome so wahnsinnig unvorhersehbar, weil es halt, je nachdem, wo es liegt, im Rückenmark, Hirn oder so, deshalb sind die Symptome halt so variabel.
Ich sagte immer ganz gern dazu, alles kann, nichts muss.
Ja, genau.
Und MS ist aber offiziell auch gar nicht heilbar, richtig?
Nein. Behandelbar, aber nicht heilbar.
Noch ganz kurz zu der Heilbarkeit. Ich glaube, das Einzige, was man erreichen kann, ist halt eine Remission, oder? Das heißt, dass einfach keine neuen Symptome mehr kommen. Aber es kann halt immer wieder was kommen, selbst wenn irgendwie 4, 5 Jahre Ruhe ist. Deshalb ist das mit dem Heilbar einfach so schwieriger.
Ja, auch das heißt, auf verschiedenen ja, Formen, die es gibt, eben die chronische und die schubförmige. Also es gibt ja nicht nur eine MS und das ist so, sondern eben verschiedene Verlaufsformen. Bei mir zum Beispiel ist es eben eine schubförmig verlaufende. Da ist eben das kann man sagen, das Ziel, diese Schubhäufigkeit der Medikamenten zu reduzieren oder komplett zu eliminieren, um einfach den Krankheitsverlauf etwas zu entschleunigen. Vielleicht ist das Wort nicht so ganz passend, aber es ist einfach, ja, wenn man jetzt, ich habe jetzt seit 2018 habe ich einen weiteren Schub gehabt und ich denke mal, dass durch die, hätte ich mehr gehabt, würde es mir wahrscheinlich jetzt unter Anführungszeichen nicht so gehen, wie es mir jetzt geht. Ja? Und bei einer chronisch pro-Regident, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, sonst korrigiert es mich, ist es einfach so, dass es einfach stetig schlechter werden kann. Und da gibt es auch, wenn ich jetzt dort richtig informiert bin, auch keine, also noch nicht so die große Therapieauswahl, wie es eben zum Beispiel bei Schubförmiger ist.
Und also man kann nur die Symptome lindern oder beziehungsweise die Symptome blockieren. Das ist so praktisch das Maximum, wie man sie therapieren kann. Aber insofern kann man nicht die Gründe oder die Ursachen bekämpfen, richtig?
Also, genau. Ja, Chris, ich wollte nicht ins Wort fallen.
Entschuldigung, vielleicht das auch nochmal zu präzisieren. Also ich denke mir so, die Symptome, also wenn ich jetzt meine Basistherapie nehme, die Symptome werden nicht anders bei mir zum Beispiel. Ja? Also es ist, sagen wir so, wenn ich einen Schub habe, dann ist bei mir zum Beispiel die ganze linke Seite mehr oder weniger gelähmt. Ich habe dann eine Ataxie, kann dann den Arm nicht mehr ordentlich bewegen, auch beim Gehen sind es Probleme. Dann bekomme ich eben Cortison hochdosiert. Das wird dann bei mir besser noch so 3-4 Wochen. Es war jetzt dazu bei den ersten 2 Schübe. Aber nichtsdestotrotz sind dann gewisse Grundsymptome, wenn ich auch wieder den vorherigen Zustand halbwegs erreiche, wieder da. Ja, sei es Fatigue, Erschöpfungszustand, sei es kognitive Probleme, Überanstrengung und so weiter. Also das sind so die Dinge, die mich beschäftigen. Und die Basistherapie kann eigentlich, macht meiner Meinung nach nur das, dass ich weniger oft einen Schub habe, also mal einen ganz schlechten Zustand und da bleibt mir vielleicht was zurück. So funktioniert das Ganze, aber es ist nicht so, ich nehme jetzt die Tablette. Und wie wenn ich jetzt da zum Beispiel ein Grippemittel nehmen würde und dann geht die Grippe schneller weg und dann ist alles wieder gut. So ist es nicht, sondern es ist einfach nur, dass man halt so weit wie möglich ein bisschen einen Stillstand erzeugt, dass man halt eine Lebensqualität wieder zurückbekommt.
Ja, ich kann, also bei mir ist es so, dass ich von Geburt an schon im Rollstuhl sitze. Also ich habe eine andere Grunderkrankung, einen angeborenen Querschnitt. Und dadurch war halt die Diagnosefindung bei mir auch sehr, sehr schwierig. Und ich bin jetzt mittlerweile auch beim, ich glaube, 5. oder 6. Medikament angekommen. Weil halt nichts, also außer eben Stoßtherapie mit Cortison, was man dann bei Schüben machen kann, eben geholfen hat, um die Symptomatik zu verbessern. Ja, jetzt sind wir im Moment bei mir noch so ein bisschen in der Warteschleife, um zu gucken, ob das jetzige Medikament eben den gewünschten Effekt erzielt. Aber ich merke jetzt, wie gesagt, oder noch nicht offiziell, wie gesagt, aber wie schon mal erwähnt, dass auch jetzt so bei Hitze, wie es im Moment so ist, dass alte Symptome wieder aufflackern, dass ich immer wieder Probleme habe, auch Sprachstörungen zum Beispiel entwickle dann oder was Chris gerade schon sagte mit dem Erschöpfungssyndrom, dass das bei mir ganz ausgeprägt ist bei Hitze. Ja, und das ist wirklich jetzt auch mit dem 5. oder 6. Medikament bei mir zumindest so ist, dass es ja, noch nicht so weit ist, dass es wirklich ein stabiler Zustand ist, sage ich jetzt mal so. Ich hatte jetzt im Februar auch wieder einen schweren Schub, der mich leider sehr zurückgeworfen hat. Und ich bin jetzt also Diagnose habe ich 2012 bekommen, bin jetzt 10 Jahre dabei. Und es kann halt immer wieder ein Auf und Ab sein, ne? Und ja.
Darf ich kurz was zu den Medis noch sagen und korrigiert mich dann auch gerne, weil ich selber habe ja keine Erfahrungswerte, aber Arian, was die Medikamente angeht, hat man verschiedene Möglichkeiten, entweder zum Beispiel eine Basistherapie zu machen, gibt es in verschiedenen Formen, entweder intravenös, zweimal im Jahr, mehrmals im Jahr, oder man nimmt eben eine Tablette ein oder spritzt sich zum Beispiel selber. Da gibt es verschiedene verschiedene Varianten, die dann in der Regel in irgendeiner Form dafür sorgen, dass das Immunsystem selber einfach nicht mehr so hoch aktiv ist. Das ist so der Wirkmechanismus, glaube ich, von den meisten. Wenn das zum Beispiel nicht anschlägt in der Basistherapie, wird auch eine Eskalationstherapie angefangen. Das ist einfach ein bisschen, ich glaube, zielgerichteter und ein bisschen stärker. Und das ist aber halt quasi die Basis, deshalb auch Basistherapie. In einem akuten Schub greifen die meisten dann aber in der Regel auf Cortison irgendwie zurück, was dann halt dafür sorgen soll, dass die Schwellung zurückgeht und so weiter.
Okay, also das ist ja so, was wir jetzt da raushören, ist ja, dass MS schon auch eine sehr einschneidende Krankheit in der Lebensrealität bedeutet. Wie war es denn eigentlich für euch, also in welcher Lebenssituation habt ihr euch befunden, als bei euch MS diagnostiziert wurde?
Also ich habe studiert mit dir zu dem Zeitpunkt. Und hatte schon längere Zeit Schmerzen in einem Auge, aber weil ich gerade eine Brille zum ersten Mal in meinem Leben bekommen hatte, dachte ich halt irgendwie, es hat damit zu tun. Und habe dann auch gemerkt, dass ich irgendwie Farben komisch sehe und dass die Laternen nachts irgendwie, wenn ich da hingucke, auf einem Auge ein bisschen komisch sind. Und im Endeffekt war es dann in der Klausurenphase so, dass ich gemerkt habe, dass ich auf Entfernung doppelt sehe. Und das waren so die ersten Sachen, die ich dort gemerkt habe und habe dann aber die Klausuren geschrieben und bin nach Hause und dann ging halt dieser Prozess los, dass man zu einem Neurologen geht, weil ich war zwar dort nachts mal im Krankenhaus, aber da konnte mir halt auch keiner wirklich helfen, weil du halt ein MRT oder so brauchst, um da weiter zu gucken. Und dann fängt halt dieser Prozess an mit Neurologe und MRT, gucken, ob Entzündungsherde im Hirn sind und so weiter. Im Nachhinein dann eben war das wohl meine erste Sehnerventzündung. Konnte ich halt damit nicht viel mit anfangen. Das ist bei mir aber zum Beispiel auch das Symptom, was eigentlich am ehesten da ist. Ich habe mich direkt bei der Diagnosestellung entschieden, keine Medikamente zu nehmen und nehme auch bis heute keine und habe zum Beispiel auch die Sehnerventzündung immer ohne Cortison gemacht. Und ja, also Sehnerventzündungen sind so das, was ich halt in meistens so nach 2 Jahren oder so macht sich da mal was bemerkbar, aber halt auch nicht zu dem Maß wie bei anderen, die dann komplett erblinden, sondern einfach, dass halt die Sehfähigkeit an sich eingeschränkt ist, aber das ist auch jedes Mal wieder so weit zurückgegangen, dass es auch messtechnisch gar nicht mehr nachweisbar war, dass der Sehnerv entzündet war. Also ich konnte Sachen, ich konnte, hab's, der Sehnerv ist abgeheilt, ohne bleibende Schäden davon zu tragen.
Farina, wie war es bei dir?
Ja, also bei mir, wie gesagt, es war alles ein bisschen schwieriger aufgrund der Grunderkrankungen, die ich habe. Und ich hatte auch sicherlich, also 2012 war ja die Diagnosestellung, ich hatte aber sicherlich schon 3, 4 Jahre vorher Symptome, die ich aber nicht, ja, die ich einfach im jungen Alter einfach zur Seite geschoben habe oder gesagt habe, ach naja, ne, mach mal lieber Party, als dich darauf zu konzentrieren. Und tatsächlich war so das erste Einschneidende 2010. Da hatte ich auch, wie Sabrina, eine Sehnerventzündung. Und hatte es aber auch da ja irgendwie ignoriert. Also ich bin dann letztendlich doch im Krankenhaus gelandet, weil ich eben auch extrem Drehschwindel hatte. Ich konnte nicht mehr gerade ausgucken. Wir waren an einem Abend, deswegen konnte ich das noch nicht so richtig zusammenbringen, auf der Reeperbahn und hatten vorhin ein Glas Sekt getrunken. Ich dachte, ach, hast du irgendwie zu tief ins Glas geguckt vielleicht? Aber ja, weil die Leute, die auf mich zukamen, quasi nicht an mir vorbeigegangen sind, sondern gefühlt über mich drüber gelaufen sind. Und meine Augen das irgendwie nicht mehr, oder mein Gehirn konnte das irgendwie nicht mehr verarbeiten. Und hatte halt vorher schon diesen leichten Drehschwindel, habe aber da gedacht, naja, vielleicht kommt's vom Rücken, vielleicht hast du dir irgendwas eingeklemmt oder irgendwie. Und ja, hatte zum Glück schon einen Neurologen an der Hand, der hat mich dann ins Krankenhaus geschickt. Ich habe aber bestimmt 2, 3 Wochen damit rumgemacht, bevor ich überhaupt zum Arzt gegangen bin. Und ja, war dann im Krankenhaus, habe meine erste Stoßtherapie Cortison bekommen, ist auch ein Erlebnis, was man nicht unbedingt braucht. Das für mich Einschneidendste daran war eigentlich noch, dass ich damals eine Bettnachbarin hatte im Zimmer, die MS-Patientin war und damals ja noch gar nicht die Rede davon war. Und sie sagte aber zu mir, ich könnte wetten, du hast auch MS. Und das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Und 2 Jahre später war es dann so. Also da habe ich dann meine Diagnose bekommen, beim nächsten Schub. Und musste mich dann so an dieses Mädel zurückerinnern und habe gedacht, okay, krass, dass es jetzt wirklich so ist. Und aber zu dem Zeitpunkt, als ich die Diagnose bekam, war ich so tief auch im Liebeskummer. Also das war, ich hatte damals eine Ex-Beziehung, die auch noch an dem Tag der Diagnose zu Ende ging.
Oh no!
Und war dann eigentlich mehr mit diesem Liebeskummer beschäftigt als mit mir selber oder mit dem, was da überhaupt passiert. Also ich konnte das gar nicht aufnehmen so richtig und habe auch wirklich Jahre danach noch gebraucht, um das überhaupt so an mich ranzulassen. Also das hat wirklich ganz, ganz lange gedauert, bis ich da so meinen Weg für mich gefunden habe, irgendwie auch Frieden schließen konnte. Oder ich bin immer noch dabei auch. Deswegen mache ich auch das bei Instagram, um für mich auch so eine Art, ja, Verarbeitungsprozess voranzutreiben und mich mit anderen auszutauschen. Und ja, das war dann eher so geprägt von Ignoranz und Gleichgültigkeit, eben durch diesen Liebeskummer, der sich dazwischen geschoben hat. Und ja, das Einzige, was mich dann in dem Moment so geschockt hat, war halt der Arzt, der mich komplett gegaslightet hat in dem Moment und meinte, ja, ach, Sie sitzen ja schon im Rollstuhl, Sie kennen das ja, ne, Sie sind ja schon krank und behindert, ist ja jetzt nicht so schlimm. Sie haben MS, ich schicke Ihnen gleich eine Schwester rein, die zeigt Ihnen, wie das mit dem Basismedikament funktioniert und dann gehen Sie wieder nach Hause. Und ich so, ja, alles klar. Ich war eh wie in meiner Blase irgendwie gefangen dann in dem Moment und ja, und das ging dann, wie gesagt, noch so 3, 4 Jahre so weiter. Ja.
Krass. Chris, möchtest du noch dazu was sagen, bevor ich meine?
Ja, gern. Also, wie war es bei mir? Ich war von der Lebenssituation schon über 30. Also, ich bin der Boomer hier in der Runde. Und ja, es ist ja wie so schwer, weil man hat das Gefühl, ja, jetzt ist man 30, es ist nicht mehr so mit der Belastbarkeit und mit allen so. Es ist einfach ein bisschen, ist mir vorgekommen, so seit 30 komisch. Und ja, irgendwie war dann 2018 im Februar, war es der 27. Einfach beim Zocken. Und nach dem Zocken war man einfach ein bisschen schwindelig. Und ich sage zu meiner Frau, okay, schau ich morgen zur Hausärztin, weil ich bin eher derjenige, wenn es was hat, ich gehe immer gleich zum Arzt, bin da ein bisschen lästig. Und naja, bin dann bei der Hausärztin gewesen, habe ein bisschen einen Schwindel gehabt und ja, die haben mir dann eher automatisch Cortison verschrieben, aber in Tablettenform, weil sie halt gemeint haben, ja, ist vielleicht so ein Lagerungsschwindel und mit Cortison. Aber ich soll trotzdem zum HNO-Arzt schauen, einfach weiter abklären, ist ja einfach wichtig gewesen. Hab dann Besuch beim HNO, der hat dann gleich gesagt, naja, Sie haben einen Schwindel, nehmen Sie weiter das Cortison und in 3 Wochen kommen Sie halt noch einmal. Dem war das fast ein wenig, ja, wegen so einer Lappalie braucht doch keiner zu mir kommen, ja. Dann hat sich das innerhalb von diesen 3 Wochen sowas von, ja, also ich habe dann wirklich einen Schwindel gehabt, wenn ich am Bett gelegen bin oder auf der Couch, das war so richtig übel. Und irgendwann einmal, ich habe ja dann auch so verschiedene Phasen durchgemacht, so jetzt muss es mal wieder besser werden, ich nehme ja eh was und es ist aber nicht besser geworden, es ist von Tag her schlechter geworden und das weiß ich noch, ich habe dann irgendwann einmal, war dann so das so, jetzt fertig mit Krankenstand, ich mache mir jetzt ein fettes Steak am Abend und morgen in die Arbeit und jetzt bricht man die Erkrankung, was auch immer das ist, mit dem eisernen Willen. Und ich weiß es noch, ich habe das Steak zubereitet, habe das dann gegessen und während dem Essen fällt mir dann die Gabel aus der Hand. Ich habe die Gabel nicht mehr halten können. Also es hat sich dann so eine Ataxie im Körper breit gemacht und habe dann halt beim HNO wieder angerufen und gesagt, jetzt wird es schon langsam komisch, nein, nehmen Sie die Tabletten weiter, das wird schon wieder. Und einen Kontrolltermin haben wir eh nächste Woche, da kommen Sie dann. Ja, dann habe ich diesen Kontrolltermin wahrgenommen, da bin ich inzwischen schon, dann habe ich einen Stecken gebraucht, also einen Stock, mit dem bin ich dann reingegangen und hat einmal blöd geschaut, dann war einmal komplett fertig, der HNO-Arzt, so, ja, was ist jetzt passiert, die ganzen Sachen, ja, Und dann hat er mir um einen Termin bei einem Neurologen geschaut, der hat mir dann ins Krankenhaus weiterwiesen, da ist noch ein bisschen Zeit vergangen, also ist ungefähr so 1,5 Monate, wo ich da außer Gefecht war und man nicht recht was gewusst hat. Dann schon mit, ja, man wird ja dann, man geht ja dann von einem Extrem ins andere. Man ist ja dann schon bald einmal beim Hirntumor, wenn man davon ausgeht, so, das ist so krass, man kann sich nicht mehr bewegen, die Hand funktioniert nicht mehr, man kann nicht mehr gehen. Ja, das ist dann relativ unlustig alles und bin dann in ein Krankenhaus gekommen. Da ist eben dann die ganze Diagnose gemacht worden. Also wenn jetzt irgendwer sensibel oder sowas ist, so wie ich, vielleicht ein bisschen weg kann, aber bei dem Zimmer, also wo ich heute halt war, da ist draußen ein großes Plakat gewesen, das war eine neurologische Abteilung. Und da wird halt dann gleich mal bebildert, wie Hirnwasser entnommen wird aus dem Rückenmark. Ich glaube, Sabrina und Farina kennen das auch. Und
Ja.
das hat mich schon so verängstigt. Ja, ich habe es so verängstigt und sage dann immer, also zu meiner Frau habe gesagt, also egal, das werde ich nicht machen. Hängt das da überhaupt? Und so auf die Art, so bei deinem Glück wirst du es sicher machen müssen. Ja, und dann war es soweit. Irrsinnige Angst gehabt, weil es, aber die Ärztin, die es dort gemacht hat, die war so super, ganz ein Junge. Und die hat das großartig gemacht. Ich habe nichts gespürt, habe keine Probleme gehabt. Also ja, irgendwann kommt dann noch vielen Untersuchungen und Röntgen und eine Lungenkrankheit ist im Raum gestanden und was weiß ich. Aber zumindest am Anfang haben sie gleich mal sagen können, es ist sicher kein Gehirntumor. Ist mir dann beruhigend. Ja, ist dann irgendwann so 9:30 die übermüdete Ärztin zu mir gekommen und hat dann gesagt, ja, haben jetzt alles nochmal durchgeschaut und das ist wahrscheinlich MS. Aha, okay. Ja, und dann ist die Diagnose mehr oder weniger gestanden. Sie haben es dann noch nicht offiziell so sagen traut, weil das hat dort nur eine Ärztin offiziell sagen dürfen. Und 4 Wochen, also bin quasi dann mit der Diagnose dem Möglichen heimgeschickt worden. Es ist dann noch ein Cortison besser worden und bin dann nach 4 Wochen wieder hinkommen. Und da war halt dann die Ärztin da und die hat dann, glaube ich, eine Viertelstunde um den heißen Brei herum geredet, bis sie dann irgendwann gesagt hat, es ist MS, oder? Ja, genau. Ah, Sie wissen das eh schon. Ja, ich habe es jetzt schon langsam denken können. Ja, und so bin ich zu meiner Diagnose gekommen, habe dann noch ein bisschen Cortison gekriegt, habe dann, ja, wir es kennen auch viele, es ist auch so ein Klassiker. Man bekommt dann, also in österreichischen Krankenhäusern zum Beispiel, wirklich so ein 2-Kilo-Pack mit Medikamentenauswahl, was ja grundsätzlich gut ist, dass man diese Basistherapieauswahl schon hat, aber man soll sich quasi selbst für etwas entscheiden. Mit dem bin ich gar nicht klargekommen. Haben wir dann eine Allärztin gesucht, Neurologin, die hat mir dann gesagt, das nehmen Sie und das hilft Ihnen. Hat sie die Befunde angeschaut und das war zum Glück so. Ja, und seitdem lebe ich mit MS, sage ich mal. Und vielleicht auch so zur Entwarnung. Mir geht es relativ gut dabei. Ist zwar kein Honigschlecken, aber es gibt Perspektiven und ja, es kann auch anders sein. Weil man hat ja, also ich habe da auch immer so ein bisschen die Schreckensbilder, wenn ich wieder zurückerinnere, im Kopf gehabt. Obwohl ich eine gute Freundin habe, die es auch hat und immer sehr positiv war und der es auch sehr gut geht und wie soll ich sagen, da wo ich auch ein bisschen so aufschauen, was mir auch Kraft gegeben hat, weil ich gesehen habe, okay, das ist jetzt nicht, wie soll man sagen, jetzt ist Leben vorbei oder so. Ja, es kann einen schon hart treffen. Also es gibt wirklich auch Fälle, die hart getroffen werden einfacher, weil alles eingeschränkt ist. Aber man kann auch mit ein bisschen Glück, mit einem blauen Auge, sage ich jetzt einmal, sofern man das sagen kann, davon kommen, ja.
Das heißt, es ist auch definitiv möglich, mit MS weiterzuleben und mit der Krankheit zu leben praktisch.
Definitiv, auf der einen Seite muss man auch irgendwie, in welcher Form auch immer, also sagen wir mal so
Ja.
generell wäre es gut, mehr Awareness für die Krankheit. Es geschieht zum Glück in der Forschung irrsinnig viel, aber es ist, ja, es ist, ich verstehe es auch bei vielen, die die Krankheit nicht haben, das begreifbar und fassbar zu machen, was die Krankheit auch mit einem macht und welche Einschränkungen man dadurch hat. Und ja, es ist einfach schwer greifbar und das verstehe ich auch. Und vielleicht kann auch das da unser Talk, unser Gespräch ein bisschen dazu beitragen, das ja, begreifbar zu machen.
Definitiv, das ist unser Ziel von unserem Gespräch auf jeden Fall. Aber nochmal darum, also gibt es denn Theorien, welche Ursachen eine MS auslösen können?
Ja, es gibt da ziemlich viele Faktoren, die da mit einwirken. Zum einen genetische Faktoren, definitiv Umweltgifte, Lebensstil, Lebensführung, diese Sachen zum Beispiel. Dann aber auch Virusinfektionen stehen im Verdacht, jetzt zum Beispiel EBV, also Epstein-Barr-Virus. Das ist einfach eine Infektion, die man früher im Leben hatte, das quasi mit anstößt. Aber es sind halt, es gibt nicht die eine Ursache, sondern es gibt einfach nur einen Haufen von Dingen, Einflussfaktoren, die halt mehr oder weniger starken Einfluss haben können.
Ihr habt jetzt, wir haben auch relativ viel über die Behandlung durch Medikamente gesprochen. Sabrina, bei dir hast du ja gesagt, ist es so, dass du oft die Medikamente, die medikamentöse Therapie verzichtet hast?
Genau.
Oder beziehungsweise noch nach wie vor verzichtest? Wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen oder was war für dich der Beweggrund dazu?
Also ich hatte im Februar da diese Sehnerventzündung, was ich damals nicht wusste, aber vermutet habe, weil ich halt sehr, sehr viel gelesen habe. Weil mich verschreckt es nicht, wenn ich bei Google irgendwie was Negatives lese. Ich bin sehr tief eingetaucht in die ganze Thematik und hatte dann ja MRT-Termin, da waren dann auch Herde sichtbar. Das heißt, die Vermutung war ja sowieso schon da, dann auch bei mir. Und dann fehlte eben noch so der letzte Termin, das geht irgendwie 8 Stunden hier in der Uniklinik und dann macht man alles Mögliche. Es wird getestet, wie schnell man eine Strecke gehen kann zum Beispiel oder so keine Ahnung, wo man so Stäbchen in so Löcher steckt und wieder rausnimmt, einfach um so die Fähigkeiten zu testen. Und dann kommt eben auch das eigentlich, glaube ich, bei uns allen bei der Diagnosestellung mit rein, ist halt eben diese Liquorpunktion, wo Hirnwasser entnommen wird. Ich habe noch niemanden getroffen, der es jetzt wirklich toll fand. Bei mir persönlich war es jetzt auch nicht sehr angenehm, muss ich sagen, aber auch nicht super schlimm. Es war einfach, ich glaube, ich hatte nicht direkt Pech mit der Dame, aber die hat dauernd mich gefragt, ob sie zu weit links oder zu weit rechts sei. Und ich meine, das wird entnommen im Lendenwirbelbereich. Die sitzt hinter mir mit einer Nadel in meinem Rücken. Ich weiß nicht, ob sie zu weit links oder zu weit rechts ist. Das heißt, erst dort kam mir dann die Diagnose, weil all diese Faktoren darauf hingewiesen haben. Nur ich selber habe es halt vorher schon vermutet und habe mich dann auch in die Therapiemöglichkeiten eingearbeitet und für mich selber einfach entschieden, dass mir die Sachlage zu unklar ist, ein Medikament zu nehmen, von dem ich nicht weiß, ob es mir persönlich hilft, weil das muss man halt ausprobieren. Also viele probieren ja auch verschiedene aus. Und es war mir einfach zu unklar, weil man, glaube ich, sehr, also weil ich einfach nicht Nebeneffekte, also ich wollte keine Nebenwirkungen haben. Für ein Medikament, von dem ich nicht sicher weiß, dass es mir helfen wird. Und ich habe mich halt stattdessen in Alternativen eingearbeitet und habe dann bei der Diagnose auch schon, kein Arzt wollte das halt hören, das heißt, ich habe das Infomaterial schon mit nach Hause genommen, aber ich wusste ja, dass ich mich dagegen entscheiden werde. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt auch keinen sehr guten Neurologen, der hat mir einfach 2 Stapel Papiere hingelegt mit 2 verschiedenen Medikamenten und gesagt, liest es durch, entscheide ich für 1 und dann geht's los. Und ich habe mich sehr schlecht beraten gefühlt, aber dadurch, dass meine Entscheidung eh schon stand, war es dann halt egal. Ich habe dann den Neurologen gewechselt.
Und wie war es dann, also als du dann den Neurologen gewechselt hast, hast du dich dann besser beraten gefühlt oder?
Ich finde es immer schwierig, wenn man das einem Arzt mitteilt, weil sie davon ausgehen, wenn ich sage, ich nehme keine Medikamente, dass es heißt, ich tue nichts. Und ich tue nichts, kann ich niemandem empfehlen, egal mit welcher Erkrankung. Das heißt, der andere Neurologe war am Anfang überhaupt nicht begeistert und kam halt genau mit den Sachen, die ich absolut nicht mehr hören kann dieses Jahr. Ich hatte auch andere Patienten, die haben das auch so gemacht und die sitzen jetzt im Rollstuhl. Was ich halt generell schon mal frech finde, das immer so als so zu formulieren. Ich finde es einfach komplett daneben. Also, naja. Und er hat dann aber relativ gut verstanden, dass ich habe verstanden, wie die Erkrankung vermutlich funktioniert und was ich tun kann dagegen. Sei es über Nahrungsergänzungsmittel, Sport ist für mich sehr wichtig. Meine Ernährung ist sehr wichtig, weil die halt komplett entzündungshemmend ist, mit Ausnahmen. Oder vor allem halt auch Mindset, Meditation. Ich muss halt sehr stark an meinem Umgang mit mir selber arbeiten. Und mittlerweile das Einzige, was er tut, ist mir halt mal Tipps geben, die jetzt nicht medikamentös sind und die mir vielleicht trotzdem helfen könnten. Aber ja, er hat sich damit arrangiert jetzt.
Das ist voll spannend. Das heißt, du versuchst eher über eine gesündere Ernährung, über Mental Health und über Sport deinen Lifestyle so zu ändern, dass es einen Einfluss hat, praktisch einen positiven Einfluss auf deine Lebenssituation oder Lebensrealität mit MS.
Genau, wo du vorhin meintest, mit der Erkrankung leben, ich glaube, es ist auch genau der Faktor, dass man mit der Erkrankung lebt und nicht gegen die Erkrankung. Und für die Gesundheit, weil ich habe, glaube ich, ich hatte einen sehr schlechten Umgang mit mir selbst zu dem Zeitpunkt. Ich hatte enorm viel Stress, ich bin überhaupt nicht gut mit mir umgegangen, also auch vor allem in meinem Kopf nicht. Also ich habe sehr viel negative Gedanken, vor allem gegen mich selbst gerichtet gehabt. Sehr viel diesen Negative Self-Talk, der die ganze Zeit eigentlich immer lief. Und dann wundert es mich halt auch nicht, wenn mir irgendwann im Hirn mal was durchbrennt, so wenn man es jetzt bildlich formuliert. Das heißt, ich bin ja viele Schritte gegangen. Ich habe den Studiengang abgebrochen. Ich habe die Studienstadt verlassen, habe eine Weile gearbeitet, habe angefangen zu reisen, habe meine komplette Ernährung umgestellt und angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, wie mein Mindset gerade gegen mich arbeitet. Und das ist ein sehr langer Prozess und ich bin nach 6 Jahren definitiv nicht am Ende angekommen, aber ich bin sehr viel glücklicher und allgemein gesünder als vor der Diagnose.
Das ist schön zu hören und voll interessant und spannend auch. Vor allem, du machst ja auch auf Instagram über deinen Blog Me Against MS darauf aufmerksam. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Zuvor wollte ich aber nochmal fragen, bei Chris und Farina, wie war es bei euch? Also würdet ihr das bestätigen, beziehungsweise gab es bei euch auch solche Umstände und Momente, wo mentale Herausforderungen zusammenhängen mit der MS bei euch? Also bei Farina, das hat ja vorhin auch so rausgeklungen bei dir.
Ja, ich wollte sowieso auch dann nochmal einhaken, weil ich ja gesagt habe, dass es bei mir so 3-4 Jahre noch gedauert hat, bis ich dann so diese, ja, es war zwischen Gleichgültigkeit und Schockstarre irgendwie und dann angefangen habe, aber Verantwortung für mich selber zu übernehmen und nicht so gedacht, ja, pumpt mir ruhig alles in den Körper rein, ist mir egal, sondern gesagt habe, okay, was ist eigentlich dein Problem und wo stehst du gerade, was, wie gehst du mit dir selber um? Und da war ich an demselben Punkt, wie das Sabrina berichtet, dass ich so negativ mit mir selber war und jeden Tag aufgestanden bin und so ja schlecht mit mir umgegangen bin und mich in jedes Drama reingeschmissen habe und mit emotionalem Stress überhaupt nicht umgehen konnte und ich dann mich einfach gefragt habe, okay, du stehst jetzt an dem Punkt und damals war für mich halt so die Frage, was machst du jetzt? Entweder machst du so weiter und riskierst halt, dass du nie mit dir selber auch glücklich bist, weil das war ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Und hab dann zum Hörer gegriffen, hab mir therapeutische Hilfe gesucht, also dann erstmal eine Verhaltenstherapie gemacht, um einfach auch den Kern meiner Schwierigkeit irgendwie rauszufinden und wo bei mir so ein bisschen, ja, das Problem liegt einfach und das hat bei mir einiges ins Rollen gebracht. Also ich habe früher auch, jetzt mittlerweile meditiere ich jeden Tag zum Beispiel. Ich habe auch eine Ernährungsberatung gemacht tatsächlich, weil ich da alleine nicht so mit klarkam, so das einfach für mich einen guten Weg zu finden. Also habe da auch einiges für mich neu entdeckt und früher habe ich zum Beispiel Meditation auch total belacht, also dass ich gesagt habe, nein, da kannst du dich niemals drauf einlassen, aber einfach jetzt im Nachhinein, weil ich wusste, da kommen Sachen hoch, die dir vielleicht nicht schmecken oder die du nicht angucken willst und so wie es auch schon in der Therapie war, aber Meditation ist für mich eben auch mittlerweile so ein Ventil und was mir mit mir selber auch geholfen hat, mich selber besser zu verstehen, meinen Körper besser zu verstehen, meinen Körper nicht, ich war an einem Punkt, wo ich meinen Körper nur getreten habe, nur gesagt habe, warum funktionierst du nicht richtig, warum machst du nicht das, was du sollst, und ich nur noch so im Zwiespalt mit mir selber war und ja, dass das natürlich auch das Umfeld betrifft, also bei mir hat das ganz viel mit dem Umfeld gemacht, dass Leute gegangen sind, von denen ich dachte, okay, die bleiben für immer, dass mein familiäres Umfeld eine ganz große Rolle für mich spielt, zum Beispiel das Verhältnis zu meiner Mutter sehr, sehr eng ist. Wenn ich sie nicht hätte, hätte ich wahrscheinlich auch diesen Punkt nie erreicht, dass ich gesagt hätte, okay, du musst dich jetzt halt dir und deinen Dämonen stellen, sonst kommst du wahrscheinlich nicht zurecht. Und so war es halt auch. Und also jetzt in meinem persönlichen Fall. Und ja, wie gesagt, Instagram ist da für mich einfach auch so eine Art Ventil, um wie so eine Art, ja, Tagebuch zu schreiben und eben mich auch mit unbequemen Themen, die mich selbst betreffen, auseinanderzusetzen, vielleicht anderen auch helfen zu können, die vielleicht auch an so einem Punkt stehen, an dem ich damals stand, und ich damit einfach einen positiveren Umgang mit mir selbst, mit meinem Körper und der Krankheit gefunden habe, ja.
Total, total spannend und interessant. Also vor allem, weil irgendwie dieser Aspekt auch mit den sozialen Medien, dass ihr die sozialen Medien praktisch dann nutzen konntet oder genutzt habt, um einerseits ein Fenster in euch selbst zu schaffen, um daraus auch die Kraft und die Information darüber, was mit euch eigentlich ergeht und wie ihr damit umgehen könnt, herauszufinden und gleichzeitig aber auch euch zu vernetzen und auszutauschen mit anderen. Wie hat das euch geholfen? Also ich höre hier vor allem von Sabrina und Farina raus, dass ihr da sehr, da auch gerade auf Instagram sehr aktiv seid. Wie ist es bei dir, Chris?
Ja, also bei mir war es ja so, dass ich auf die Ernährung grundsätzlich eh schon anti-entzündlich war. Das, weil ich mich einfach mit dem beschäftigt habe, auch schon vor der Diagnose. Viel Sport gemacht habe. Ich war schon im Frühjahr, habe ich schon die ersten, also im Februar habe ich schon die ersten Mountainbike-Touren in dem Jahr gemacht. Da war zwar noch Schnee, aber das mache ich halt gern. Und mein Problem war halt einfach dann, dass diese körperliche Leistungsfähigkeit einfach nicht mehr gegeben war, gerade im Mountainbike-Bereich. Also gerade wenn ich irgendwo einen Berg hochgefahren bin und irgendwo dann wieder einen Trail oder was runter, war die Konzentration einfach weg und die komplette Erschöpfung. Also es war jetzt schon gefährlich, ja. Dann ist halt so der Zeitpunkt für mich gekommen, wo ich mir halt ein E-Mountainbike zugelegt habe. Und ja, dann habe ich sehr, sehr, sehr viele Kilometer bei uns einfach gefahren und auch irgendwann, ja, wie soll ich sagen, also bei mir war es halt, also ich glaube, dass die Erkrankung durch Stress einfach beruflich ausgelöst worden ist, also Stress kann ja viele Sachen sein, bei mir war es halt der berufliche, und da war bei mir halt dann das E-Mountainbiken der Ausgleich oder generell das Mountainbiken. Und hab mich dann auch immer mehr mit der Krankheit natürlich auseinandergesetzt, sei es jetzt dort auf Selbsthilfegruppen auf Facebook oder eben mit einer Freundin, die dieselbe Erkrankung hat, und irgendwann dann eben mal auf Instagram, weil ich auch so ein bisschen den, ich meine, wo sie ein ganz krasses Problem hat, habe ich einfach das, dass ich Dinge verschwimmen, die Vergangenheit verschwimmt bei mir, also die Erinnerung ist da bei mir sehr, sehr problematisch, ich vergiss da sehr vieles, und darum war Instagram für mich so ein bisschen so, sagen wir mal, die großen Konzerne speichern ja alle Daten, hat auch den Vorteil, dass man dann so ein Tagebuch auf sein Handy hat. Und da habe ich halt so ein bisschen die Touren auch immer wieder fotografiert bei uns und auch ein bisschen so in Kontext mit der MS gestellt. Das hat natürlich, sage ich mal, bei mir sehr viel vom gesundheitlichen Zustand gebracht, weil halt generell das Radfahren für den Körper, ja, für Herz-Kreislauf und so weiter sehr gut ist, und mir hat es aber auch bei den kognitiven Sachen was gebracht. War auch auf einer Reha, und da habe ich eben auch so, sag jetzt mal, meditieren oder in dem Fall eben Biofeedback, was ähnlich ist, wo man halt einfach sehr auf seine Atmung fokussiert und dadurch halt einfach auch der Herzschlag weniger wird und der Körper in einen stressfreieren Zustand übergeht. Das ist etwas, was mir auch sehr hilft. Also ist auch für gesunde Menschen sicher sehr, sehr, sehr zum Empfehlen, sich das anzueignen. Ja. Und dann waren für mich die sozialen Medien schon sehr wichtig. Habe mich da jetzt, das muss ich ehrlicherweise sagen, auch in den letzten Monaten mehr oder weniger zurückgezogen, auch von Instagram, weil ja, weil es halt doch, ja, weil die sozialen Medien ehrlich gesagt auch ein bisschen kritisch sind, weil es einfach immer, wie soll ich sagen, andere Meinungen werden generell oftmals schwer akzeptiert. Da wird oftmals auch die eigene Meinung sehr, sehr gekämpft. Das ist auch, glaube ich, ja unter MS-Erkrankten so das berühmte Thema. Wenn man keine Basistherapie, so wie es der eine Arzt gesagt hat, keine Basistherapie, dann landest du im Rollstuhl. So wie es bei Sabrina gibt es halt auch viele, die das nicht akzeptieren können, wenn wer jetzt da keine Medikamente nimmt oder was anderes macht oder wie auch immer. Ich meine, gibt verschiedenste Zugänge und ich glaube, das sollten wir alle akzeptieren. Und das ist einfach das, was ich einfach auf Social Media ein bisschen gemerkt habe, das ist halt nicht mehr so eine Gemeinsamkeit generell, sondern da wird halt sehr viel Hate Speech auch untereinander, auch wenn es nicht ganz so krass manchmal ist, aber das war für mich einfach dann so ein bisschen Zeitpunkt, dass ich sage, okay, jetzt ziehe mich da ein bisschen zurück und schaue halt hin und wieder ungezwungen rein. Ja.
Voll spannend. Sabrina, du machst ja gerade auf deinem Blog Me Against MS ja auch auf deinen alternativen Weg, den du gegangen bist, aufmerksam und zugänglich. Auch gerade für andere Betroffene von MS. Hast du da irgendwie Verurteilungen und Hate Speech auch mitbekommen?
Nee, tatsächlich ich selber nicht. Also bei mir ist ja der Weg mit Instagram deshalb so geworden. Ich habe mir eigentlich nur ein Profil zugelegt, für mich selber so als Coping-Mechanism und irgendwie damit umzugehen. Es war auch komplett anonym, keine Bilder von mir, niemand wusste davon. Nur ist es irgendwie stärker gewachsen, als ich dachte. Und irgendwann war es dann halt doch so, dass ich auch mal meiner Schwester gesagt habe und Freunden was gesagt habe, dass das überhaupt existiert. Und ich finde dieses Verbinden mit anderen Menschen halt sehr, sehr angenehm eigentlich auf Instagram, weil ich halt im echten Leben, also im Real Life, eher die Erfahrung gemacht habe. Ich habe das auch probiert, irgendwie so Hilfsgruppen für MS und sowas. Das Problem ist, das sind oftmals einfach Menschen, die sind so verbittert und gönnen einem halt wirklich nichts mehr. Sagen, ja, du wirst schon noch sehen, wenn du keine Medis nimmst. Und die sind so wirklich, die wünschen dir das Schlechteste, nur weil es ihnen selber nicht gut geht. Und das fand ich echt unangenehm. Und ich habe, das finde ich jetzt halt zum Beispiel bei Social Media angenehmer, dass ich das Problem nicht habe. Dort, zumal ich ja auch auf Englisch blogge, das heißt, der größte Kommunikationsteil findet halt auch global statt und nicht jetzt irgendwie auf den Ort bezogen. Ich kann die Punkte, die Chris genannt hat, sehr gut verstehen. Nur selber hat es mich eigentlich noch nie wirklich, also ich hatte damit noch nichts zu tun. Für mich selber kam das bisher zum Glück noch nicht. Aber ich weiß sehr wohl, dass es so ist und dass bei, also in Bezug auf die MS, bei anderen Punkten ist es schwierig, weil ich selber halt doch eher die Meinung vertrete, dass es gibt einfach sehr, sehr viele Meinungen und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Aber manche Menschen können es überhaupt gar nicht akzeptieren, wenn Menschen andere Meinungen haben und hauen dann Nachrichten raus und sind so überzeugt davon, dass nur sie die Wahrheit kennen. Und das finde ich selber dann auch manchmal unangenehm. Ja.
Da sprichst du voll den wunden Punkt an, auf jeden Fall, oder ihr beide auf jeden Fall, weil wir ja bei Lass Reden damals auch angefangen haben mit diesem Beweggrund über sehr, sehr viele gesellschaftliche Themen, den Dialog fördern zu können oder zu versuchen, den Dialog zu fördern und eben diese verhärteten Fronten in Bezug auf diverse Themen sehr problematisch fanden und eben sich an einem Tisch zu setzen und eben zu reden, fanden wir eben als Inspiration oder als Beweggrund eben sehr wichtig, um diesen Podcast zu launchen und loszulegen. Deswegen ist es auch gerade für mich total spannend, diesen Aspekt, den ihr ansprecht, dass ihr das auch so wahrnimmt, dass gewisse Meinungen gerade in den sozialen Netzwerken und Medien einfach so verhärtet sind oder immer so Bubbles bilden. Und ja, wo auch die einen den anderen nichts gönnen praktisch. Und aber voll gut, dass du, Sabrina, da in der Hinsicht da nicht so viel Antipathie oder irgendwie Verurteilung erfahren hast. Wie geht ihr da? Also ich möchtest du noch mal kurz erzählen, über welche Mittel oder welche Themenaspekte du nutzt auf deinem Blog, um über diese Themenfelder aufmerksam zu machen?
Also ich glaube, mittlerweile hat sich das Ganze von dem reinen MS-Blog weiter, also es halt, hat sich ein bisschen verschoben, weil es eigentlich mehr um eine holistische Gesamtgesundheit quasi geht, mental und körperlich, die jetzt nicht zwingend mit der MS an sich zu tun hat. Ich habe zum Beispiel auch Migräne, das ist halt auch ein Teil, aber es geht eigentlich gar nicht mehr nur darum. Es hat halt, glaube ich, die Themen, die du angesprochen hast, was halt oft schwierig ist, dass Menschen im Allgemeinen sehr, sehr verurteilend unterwegs sind. So, sie haben recht, alle anderen sind falsch und sehr empathielos mit allem umgehen. Und ich glaube, dass ich ein Teil von mir einfach, also ich glaube halt, dass mein Blog nicht so ist. Also, weil ich, selbst wenn ich für mich entschieden habe, dass ich keine Medikamente möchte, verurteile ich halt niemanden dafür, wenn die Person Medikamente nimmt. Warum sollte ich denn, wer bin ich denn, sowas zu beurteilen? Ich habe halt nur, ähnlich wie Farina schon vorhin gesagt hat, auch entschieden irgendwann, dass ich halt selbst die Verantwortung für meine Gesundheit übernehmen möchte, mental wie körperlich. Und für mich ist der Weg halt so. Und aber für jemand anders ist der Weg halt anders und das sollte auch okay sein, finde ich. Deshalb, das meiste, glaube ich, momentan hat viel mit Selbstakzeptanz und Mindset zu tun, ein bisschen den besseren Umgang mit sich zu lernen. Weil jetzt auch, da muss ich auch Farina wieder zustimmen, mit Meditation hätte man mich früher jagen können, obwohl meine Eltern, glaube ich, immer versucht haben, mir das beizubringen, aber ich war da komplett raus, zur Ruhe kommen oder so, das stand für mich komplett aus der Frage. Weil selbst wenn ich irgendwo in Ruhe saß, war halt in mir immer nur Stress und Sturm und Unruhe. Und mittlerweile nehme ich mir definitiv jeden Tag Zeit zu meditieren, teilweise mehrfach, und ich bin viel bewusster in meinem Leben. Und solche Sachen, viele Sachen, die ich halt bei Instagram teile, sind Sachen, die ich gerade selber lerne oder die ich gerade selbst erkannt habe. Oder, also da steckt ja auch kein Plan dahinter. Es ist einfach so das, was ich vielleicht, worüber ich an einem Tag nachdenke, und das landet dann da. Das ist eigentlich nur mein laut ausgeschriebener Gedankenprozess.
Darf ich da noch was zu sagen kurz?
Sehr gerne. Ja. Schneid rein.
Weil es mir tatsächlich auch so auch wieder ähnlich geht, weil ich, also ich sag mal, ich bin unter vermeintlich Gesunden aufgewachsen, sag ich jetzt mal so. Und durch Instagram habe ich irgendwie so eine andere, für mich eine andere Sichtweise auch bekommen. Mich eben auch mit Betroffenen austauschen zu können, ist für mich auch ganz, ganz neu. Also ich habe das vorher irgendwie, bevor ich auf Instagram war, gut, ich war vorher auf Facebook, da war es aber alles auch noch ein bisschen schwieriger irgendwie. Und mich dann aber in dem Sinne auch nochmal mit mir selber auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ja, für viele bin ich ja auch offensichtlich behindert oder erkrankt und aufgrund des Rollstuhls, und dass das tatsächlich auch in unserer Gesellschaft wirkliches Problem ist. Also damit habe ich mich vorher überhaupt nicht beschäftigt, also weil ich so in meiner, ja, ich habe halt meine Familie, meine Freunde, die sind alle, ich sag mal in Anführungszeichen, gesund, habe mich nie da so bewusst mit beschäftigt, und deswegen finde ich so auf meinem Account ist irgendwie auch, dass es teilweise ja auch um Ableismus geht, weil ich einfach denke, das hat in unserer Gesellschaft heutzutage keinen Platz mehr. Es tut mir leid. Also das, nein, es tut mir nicht leid.
Definitiv.
Ja. Und dass ich das aber so oft da, also nicht, dass man irgendwie jetzt so dieses Battle erlebe ich nicht so mit, aber dass ich oft, ganz oft an meine eigenen Grenzen stoße und merke, okay, krass, dass das in unserer Gesellschaft so ist oder dass ich so wahrgenommen werde. Und ja, das ist, hat mir tatsächlich nochmal einen ganz anderen Horizont irgendwie erweitert, und ist für mich auch eine gute Sache eigentlich, ja.
Voll wichtig, voll wichtige Themen, die ihr gerade auch anreißt, auch mit Ableismus. Das Thema haben wir schon mal angerissen gehabt bei einer anderen Podcast-Episode bei uns. Wie ist es denn? Ihr habt jetzt auch sehr viel über gerade diese Mental Health, Mental Issues, Self-Care, Self-Love gesprochen. Seid ihr schon mal auch, weil mir das auch aufgefallen ist, tatsächlich bei auch beim Content und gewissen Inhalten, die ihr postet auf euren Kanälen, toxische Positivität, also Toxic Positivity, seid ihr damit öfters irgendwie konfrontiert gewesen?
Also ich auf jeden Fall. Ich war früher eher so in diese Richtung, weil ich wollte nichts Negatives so an mich ranlassen und habe immer gedacht, ach nee, negative Gefühle sind nicht in Ordnung. Du kannst das nicht irgendwie jetzt auch bei aller Selbstakzeptanz, du darfst nicht negativ über dich denken oder ja, du musst dich immer toll finden und gut fühlen und auch deine Behinderungen akzeptieren und so. Aber es gibt eben Phasen, da ist es nicht so. Und ich finde, dann muss man auch das Recht haben, das zu sagen oder zu sagen, nee, heute finde ich meinen Körper aber doof oder ich fühle mich doof oder es ist halt, es hilft mir nicht, wenn du mir sagst, ja, wird schon alles wieder. Davon kann ich mir jetzt auch nichts kaufen, sondern dass man eben auch da in die Akzeptanz geht und sagt, ja, ist jetzt alles scheiße, ist jetzt so. Und morgen ist ein anderer Tag, aber ich lerne auch damit meinen Umgang. Und das war am Anfang ganz, ganz schwierig für mich, das überhaupt zuzulassen, dass eben auch solche Gedanken oder Gefühle aufkommen. Mir selbst gegenüber tatsächlich auch oft und ja, das ist natürlich über Social Media ganz weit vertreten. Also das schlägt einem schon oft entgegen. Ja, das ist schon so.
Ja, ich habe dazu auch mal einen Post gemacht gehabt, weil ich selber das von außen, glaube ich, nicht großartig erfahre, Toxic Positivity. Nur ich selber gegen mich gerichtet habe das, glaube ich, sehr stark praktiziert. Und deshalb habe ich es irgendwann mal zum Thema gemacht und dann auch viele Antworten bekommen, die sehr spannend waren. Zum Beispiel diese ganzen Aussagen, die heißt doch nicht so schlimm, anderen geht's viel schlechter. Das Problem ist, das hilft halt niemandem. Also das mag ja sein und natürlich kann man Sachen in Relation setzen mit anderen Menschen, die auf dieser Welt existieren, ja. Aber wenn es mir in diesem Moment einfach nicht gut geht, dann hilft mir das halt nicht. Deshalb für mich war halt Gefühle allgemein wahrnehmen, zulassen, gar aussprechen, zu Ende fühlen, das sind alles so Sachen, die ich gerade irgendwie immer noch lerne. Und für mich war eher das Problem, dass ich das mit mir selber halt mache und sage, ja, jetzt stell dich nicht so an. Also das war jetzt nicht so schlimm, was dir da passiert ist. Das ist bei anderen viel schlimmer gewesen. Und mittlerweile versuche ich halt die Sachen einfach schon auch hinzunehmen, dass es komplett valide ist, dass ich eine Emotion habe. Und dass ich sie zu Ende fühlen möchte. Das heißt, mein Mindset ist schon darauf geprägt, sehr, sehr positiv zu sein. Darauf achte ich auch stark, wie ich Sachen formuliere, mittlerweile auch, wie ich sie in meinem Kopf formuliere. Aber es gibt halt trotzdem negative Emotionen und die nicht zuzulassen, ist halt komplett kontraproduktiv, weil man sich selber ja einfach den Raum gar nicht gibt dann. Deshalb ich halt jetzt aktiv gerade dran arbeite, einfach die Emotionen halt wahrzunehmen und vielleicht auch benennen zu können, vielleicht sogar auszusprechen, wenn ich möchte, und sie vor allem zu Ende zu fühlen.
Du hast ja auch ein Recht auf negative Emotionen. Also jeder hat ja mal ein Recht auf.
Richtig, und das wird einmal aber dann irgendwie abgesprochen und dann heißt es ja, du bist immer so negativ. Nein, aber es passieren halt einfach Sachen im Leben, die einen negativ stimmen können und die negative Emotionen hervorrufen. Und deshalb versuche ich eben an diesem Prozess zu arbeiten und die Sachen einfach zu Ende zu fühlen und dann aber auch loszulassen und dann wieder in die Positivität zu gehen. Aber nicht von Anfang an das zu unterdrücken, sage ich muss aber positiv denken. Nein, es gibt Phasen, wo man es halt auch nicht kann und vor allem auch gar nicht muss.
Ich muss, ja. Und es ist halt, auch bei mir ist es so, wahrscheinlich auch durch meine, ja, durch die Situation mit dem Rollstuhl, dass ich mich ganz oft dazu gedrängt habe, selber immer stark zu sein, bloß keine Schwäche zu zeigen. Und weil ich immer dachte, es wird halt so gefordert, naja, die packt das schon, die ist ja so ein Sonnenscheinchen, die hat bis jetzt auch alles geschafft. Aber dass das gar nicht mein Weg war. Und sondern einfach auch zu sagen, ja, Heute ist ein Tag, ich fühle mich schwach und ich muss das aber auch mal mitteilen dürfen. Ich muss auch mal sagen dürfen, du, heute ist einfach alles scheiße und ich fühle mich so schwach wie noch nie und dass das einfach nur ankommt und es muss nicht mal jemand was dazu sagen. Es geht nicht immer darum, schlaue Ratschläge zu kriegen, sondern einfach, dass jedes Gefühl eine Daseinsberechtigung hat, jeder Gedanke hat eine Daseinsberechtigung und dass man sich das selber auch oft so nicht eingesteht oder zugesteht, ne? Das ist schon echt krass.
Voll.
Also irgendwie, egal mit wem man spricht, irgendwer kennt immer irgendwen mit MS. Trotzdem trifft man Menschen, die sagen, ah ja, MS, das ist doch Muskelschwund. Nein, ist es nicht. Oder Sachen wie, ja, die Tante meiner besten Freundin, da der Bruder von der hat auch MS, aber der ist jetzt tot. Und ich frage mich halt so, also ich finde es halt sehr empathielos, sowas zu sagen. Mich persönlich tangiert es halt gar nicht, weil ich mit der MS auch super offen umgehe und ich fühle mich damit komplett im Klaren, also so im Reinen bin mit mir. Aber ich frage mich halt, also wir müssen halt darüber hinwegkommen, dass Menschen denken, MS sei Muskelschwund und dass es generell, egal mit wem man spricht, vielleicht einfach keine gute Idee ist zu sagen, ach, das warst du hast? Ja, ich kenne jemanden und der ist jetzt tot, deshalb. Also
ja, definitiv.
Sowas zum Beispiel. Oder das einfach gerade bei MS auch klarer wird, dass es einfach sehr viel komplexer ist, als man meint. Also es geht halt nicht nur darum, dass vielleicht das Sehen oder das Laufen ein Problem werden könnte oder problematische Phasen hat, sondern dass die Fatigue, die jetzt in aller Munde ist, für viele MS-Patienten einfach Alltag ist und schon sehr lange ist, aber halt niemand drüber gesprochen hat. Oder dass Wortfindungsstörungen dazukommen, dass die Gedächtnisleistung nachlässt, dass man sich nicht gut konzentrieren kann vielleicht, dass es sehr viel mit Schmerzen verknüpft sein kann, mit halbseitigen Lähmungen oder mit Taubheitsgefühlen. Es ist so komplex und dieser reine Fokus auf, ja, dann kann man halt vielleicht nicht gut laufen, ist halt, ja, ist sehr schade. Und ja, das ist zum Beispiel was, wo ich mich freuen würde, wenn da mehr Wissen bei Nicht-Betroffenen auch vorhanden wäre.
Was ich sagen muss oder auch durch meine eigene Erfahrung sagen kann, ist, ich würde mir wünschen, dass einfach mehr, ja, Diskurs irgendwie stattfindet. Also, dass man mal gefragt wird, wie geht's dir eigentlich damit? Und nicht voraussetzt, bei mir ist es ganz oft so, man sieht den Rollstuhl und sagt, ach ja, Muskelschwund, wie Sabrina schon sagt. Ach ja, das ist das und das. Sag ich, nee, erstens ist es nicht so. Und dass viele dann auch so den Fokus darauf legen, was du nicht kannst. Also, wie du fährst Auto, wie du gehst arbeiten, wie du hast ein Sozialleben irgendwie und du reist und was weiß ich. Ja, das irgendwie gefühlt die Menschen so, ja, durch das wenige Wissen, sage ich jetzt mal, aber auch so eine, das so negativ behaftet ist irgendwie und sie das so einfach so rausposaunen und ich dann manchmal da stehe und denke, ja, vielen Dank auch, das hat mich jetzt echt verletzt, was du da sagst. Und nur aufgrund des Rollstuhls oder aufgrund meiner Behinderung, meiner Erkrankung heißt es nicht, dass ich kein lebenswertes Leben führe. Und dass du das so voraussetzt, das ist für mich echt ein Schlag ins Gesicht und das muss sich grundlegend ändern, finde ich. Dass man Menschen sieht und gleich so diese Vorurteile hat oder so ein vorgefertigtes Bild von jemandem. Ich meine, da ist niemand vorgefeilt, ich auch nicht. Also ich sehe auch Menschen und denke mir meinen Teil, aber dass ja, man vielleicht mehr ins Gespräch geht und einfach auch offen ist dafür. Ne? Und ja.
Ja, du sprichst eh schon gerade auch das, wie soll ich sagen, das Thema des Wahrnehmen und dann auch das gelten lassen, weil es ist ja oftmals so, dass ja so oft wird, naja, der liegt umeinander, also der liegt herum, das ist vielleicht eh gar nicht echt, den freut es nur nicht, das oder das zu machen und ist sozusagen faul oder sowas. Das ist ja auch so ein bisschen ein Thema, weil die Krankheit an sich für viele schwer greifbar ist, ja, gerade was die Fatigue und so weiter anbelangt. Man jetzt, was ich vorher gesagt, jetzt kennen die so ein bisschen mehr Personen einfach durch eine neue Viruserkrankung, sage ich jetzt einmal. Aber das ist schon sehr schwierig. Ich meine, ich verstehe es auch zu einem Teil, dieses Fatigue-Gefühl, wenn man das nicht kennt, kann man das nicht nachvollziehen. Also es ist wirklich, es geht einfach nichts. So sehr man das auch nicht möchte, dass man jetzt dort einfach da jetzt liegt, ja? Aber es ist einfach nicht mehr möglich. So sehr man da jetzt aufstehen will, es geht einfach nicht. Und das zu verstehen, zu fühlen, ist einfach fast auch unmöglich, ein bisschen als, gerade als Gesunder, ja. Man ist ab und zu mal müde, aber diese Müdigkeit, ja, nach einem langen Arbeitstag ist nicht vergleichbar. Also, wie soll ich sagen, ich habe manchmal wirklich schwere Arbeitstage und am Abend mache ich noch alles, was ich sonst auch mache, ist kein Problem. Und dann gibt es halt Tage, die sind vielleicht jetzt nicht so schwere Arbeitstage und ich bin trotzdem fertig, weil halt einfach an dem Tag die Erkrankung nicht so mitspielt, ja, aber da, ja, das ist einfach so. Also das erfindet man nicht oder denkt man sich aus, sondern das denkt sich die Krankheit für einen aus. Das ist so immer so ein bisschen, man hat immer Überraschungsbox mit und da wird halt einfach wieder was Neues gezogen für jeden Tag. Und ja, das zu akzeptieren von manchen Menschen, ist vielleicht ist es auch für manche lieber die Vorstellung, ist faked wäre, sage ich jetzt einmal, einfacher, als sie zu denken, okay, da gibt es eine Krankheit, da kann man nicht wirklich viel machen, dass man einfach ja, komplett erschöpft ist. Vielleicht ist diese Vorstellung für manche auch so beängstigend, dass man sagt, okay, da ist besser, ich glaube den Menschen einfach nicht, dass das wahr ist und schiebt das beiseite und ja, das ist auch vielleicht eine Veränderung, die man in Zukunft einmal erreichen sollte bei verschiedensten Krankheiten. Es ist ja nicht nur auf MS beschränkt, muss man auch sagen. Gibt ja auch so Sachen, gerade bei Krebserkrankungen passiert es auch, ME, CFS, noch Viruserkrankungen und halt bei dem Thema Long-Covid auch so ein Thema. Ja.
Ja, was ich gerne noch sagen würde, weil es mir einfach auch immer ein Anliegen ist, ich bin halt persönlich überhaupt nicht so sehr angreifbar bei solchen Sachen. Das ist irgendwie ein Vorteil, dass mich das meistens einfach nicht tangiert. Aber ich finde es extrem schädlich, dass das die Wahrnehmung ist der Gesellschaft oder auch die mediale Darstellung, die ja auch dazu führt, dass jeder Mensch, der neu diagnostiziert ist, vielleicht genau diese Bilder im Kopf hat und einfach vielleicht angstgesteuert ist oder denkt, das Leben ist jetzt zu Ende und es gibt nichts anderes mehr und man hat keine Freude mehr. Und das finde ich sehr schädlich, weil es werden Menschen ja tagtäglich neu diagnostiziert und Ärzte sind mal mehr, mal weniger hilfreich, je nachdem, an wen man so kommt. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, andere Wege aufzuzeigen und auch zu sagen, doch, ich kann reisen, obwohl MS. Und ich kann auch noch feiern gehen und ich kann mein Leben genießen und ich kann auch arbeiten und ich kann Sport machen. Immer in dem Rahmen, in dem es einem persönlich halt möglich ist. Aber ich finde es sehr wichtig, das auch gerade deshalb deutlich zu machen, dass es halt nicht umsonst die Krankheit der tausend Gesichter heißt, weil es sich halt für jeden Betroffenen, für jede Betroffene einfach so anders äußert und was möglich ist, auch zeitlich gesehen einfach ganz anders ist. Ich habe auch jetzt gerade, weil ich ja zweimal Corona hatte, danach eine Phase gehabt, wo die Fatigue so stark ausgeprägt war wie noch nie in meinem Leben und wirklich nichts mehr ging. Und es war relativ anstrengend, sich da wieder rauszukämpfen, aber jetzt geht's wieder und jetzt bin ich auch okay. Also das heißt ja auch nicht, dass der Zustand, den man gerade hat, sei er gut oder schlecht, für immer so bleibt. Aber ich finde es einfach wichtig, dass gerade für vielleicht neue Betroffene auch einfach klar zu machen und auch für Angehörige, dass es vielleicht einfacher wird, hilfreich beistehen zu können.
Was ich auch noch wichtig finde, da nochmal anzuknüpfen, ist eben diese Menschlichkeit nicht vermissen zu lassen. Also man ist nicht nur die Diagnose, man ist nicht nur die Krankheit, man ist so viel mehr. Ich bin eine Frau, Freundin, was weiß ich. Ich singe gerne, ja, alles das, was einen Menschen eben ausmacht. Und man hat dann, oder ich hatte lange mit der Erkrankung auch so das Problem, dass ich einfach nur noch diese Krankheit irgendwie im Fokus hatte. Und das ist aber Ich glaube, das war für mich das Ungesündeste, was ich hätte machen können. Einfach mich aus den Augen zu verlieren und das, was mich alles andere noch ausmacht und mich nicht von dieser Krankheit zu definieren zu lassen. Ja.
Ja, also die Diagnose ist einmal Hammer am Anfang, aber man hat ja, also es verändert auch was, aber man hat eben auch, sage ich mal, Möglichkeiten, wie man mit der Veränderung umgeht. Das kann man, ja, es verändert auch Positives, ja. Viele stellen die Ernährung um, manche machen viel Sport. Es ergeben sich dann auch wieder neue Dinge dadurch, was sie vielleicht so nicht ergeben hätten. Also wäre wahrscheinlich nie so viel am Bike gewesen wie durch die Erkrankung, weil ich halt einfach auch die Angst gehabt habe, ich kann es dann vielleicht einmal nimmer, was ja auch möglich ist, ja. Hoffe ich zwar nicht. Also, ja, es verändert was, aber es kann auch manchmal was Positives verändern. Und man lernt da sicher einen anderen Umgang mit sich selber.
Ja, ich sage das auch, also um das jetzt auch zu bestätigen, ich würde die Erkrankung halt gar nicht hergeben wollen, weil es für mich so unfassbar wichtig war, ich will es nicht Warnschuss nennen, es war ja kein Warnschuss mehr, es war ja tatsächlich eher dann ein Schuss, aber diesen Anstoß bekommen zu haben, um die Sachen anders zu machen, weil ich eher mein Leben so gestalten kann, wie ich möchte. Sobald ich ja 23 war, das heißt, ich hatte halt noch kein fixes Leben und konnte halt auch noch, ich war in dieser Position, in der ich so viel Freiheit noch hatte, dass ich das viel mehr an das anpassen konnte, wie ich leben möchte, wie ich zum Beispiel Fatigue umgehen kann, indem ich mich rechtzeitig ausruhe, und solche Dinge. Und deshalb, ich bin da sehr, sehr froh drum und es bringt, also mir hat sehr viel Positives auch gebracht. Definitiv nicht nur, aber auch sehr viel Positives und es gehört halt auch dazu. Ich glaube, für mich wäre es halt enorm schädlich gewesen. Ich hätte mein Leben weiter so geführt, wie ich es damals geplant hatte, weil ich wäre, glaube ich, sehr, sehr unglücklich und sehr krank geworden. Und das ist mir, glaube ich, klar geworden im Laufe der Zeit, dass es für mich ultimativ wichtig war, das so früh zu bekommen, damit ich dann die Segel anders setzen kann. Weil ich hätte mir kein Leben gebastelt, womit ich glücklich geworden wäre.
Ja, das sehe ich auch ähnlich. Also ich bin viel, viel gesettelter mittlerweile. Ich bin viel dankbarer geworden, auch so im Umgang mit anderen, dass ich über vieles einfach auch lächeln kann mittlerweile, was mich früher total auf die Palme gebracht hätte. Wie Sabrina schon sagt, wer weiß, wo ich jetzt wäre, wäre diese Krankheit nicht. Also ich sage nicht, oh, ich finde nichts Schöneres, als diese Krankheit zu haben, aber sie hat mir den Kopf doch gerade gerückt, das muss ich schon sagen auch. Ja.
Wir würden zumindest definitiv nicht hier sitzen und über MS sprechen.
Wir hätten uns nicht kennengelernt.
Das stimmt, ja.
Das stimmt. Ja, ihr Lieben, ihr seid jetzt nochmal richtig krass in die Tiefe gegangen und habt nochmal richtig, richtig bewundernswerte Redebeiträge, Argumente, Forderungen an die Gesellschaft und eure Erfahrungswerte, das, was worüber ihr auch hinausgewachsen seid, ist ja total, total bewundernswert und nochmal schön gewesen, das zu hören. Und an der Stelle würde ich sagen, ist unsere Zeit ja auch leider schon vorbei. Habt ihr noch irgendwie was, was ihr raushauen möchtet, loswerden möchtet?
Ich glaube, weil mir das sehr wichtig ist, neu diagnostizierte Menschen, ich glaube, ich kann nur nahelegen, dass man sich sehr gut informiert auf allen Wegen, die einem zur Verfügung stehen, und sich vielleicht, auch wenn es schwer ist, nicht allzu sehr in diese Angst fallen lässt und deshalb vielleicht nur noch einer Quelle folgt. Es gibt viel, viel mehr da draußen, was man auch lernen kann von anderen Betroffenen, von anderen Ärzten vielleicht. Plus jeder Körper ist einfach anders und den Umgang damit zu lernen. Deshalb wünsche ich einfach nur Menschen, die jetzt vielleicht gerade auch neu diagnostiziert werden, dass sie einen guten Umgang damit finden können und einfach viel verstehen darüber, wie die Erkrankung funktioniert und wie sie dagegen steuern können und dass es einfach mehr gibt als nur einen Weg. Es gibt einfach sehr viele Wege.
Word.
Mic drop. Props gehen raus an dich, Sabrina, dafür.
Schlusswort, danke, danke.
Nee, aber danke euch allen auf jeden Fall. Danke dir, Farina, danke dir, Chris, und auch danke nochmal dir, Sabrina, dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Grüße gehen raus nach Kassel, nach Freiburg und nach Österreich.
Dankeschön. Gruß zurück nach Berlin.
Schöne Grüße.
Dankeschön.
Ja, danke auch an euch, dass ihr jetzt zumindest uns drei die Möglichkeit gegeben habt, mal unsere Erfahrungen zu teilen und vielleicht ein paar Stereotype, die kursieren, ein bisschen aufweichen zu können. Noch nicht aufzulösen, aber wenigstens mal aufzuweichen.
Sehr, sehr gerne. Machen wir immer wieder. Das ist doch unser Codewort. Richtig schön. In diesem Sinne entlasse ich euch. Und
fertig zur Primetime.
Fertig zur Primetime. 20.15 Uhr auf ProSieben.
Für Ideen, Anregungen, Feedback und Kontaktaufnahmen hinterlasst uns eine Nachricht auf Instagram unter lassreden.podcast oder als E-Mail an elhiundari@gmail.com.